Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast, Ausgabe 342. Heute zum Thema Lebensmittel online mit Udo Kieslich und Piran Aski von Koro. Wir reden über Gorillas, andere schnelle Lieferdienste in Berlin, über den Unterschied zu Picknick und Co. und was sonst noch so passiert in der Welt der Lebensmittel-Online-Händler. Ich habe mit Udo ja schon im Januar ein kleines Update gemacht, aber es passiert gerade so viel, es gehen so viele 100 Millionen Dollar täglich in diesen Markt weltweit. Da müssen wir leider ein kleines Update machen. Piran hat sich auch inspirieren lassen und ein kleines Side-Business gegründet. Darüber reden wir auch. Und ich glaube, es ist ganz aufschlussreich für den einen oder anderen. Unter anderem sezieren wir auch den Manager-Magazin-Artikel zum Thema Lebensmittel-Online-Händler, also Gorillas, Flink und Co. Da sind auch ein paar Statistiken genannt. Und für all diejenigen, die jetzt nochmal einen schnellen Euro mitnehmen wollen, den sei empfohlen, morgen, wenn ihr den Podcast heute noch hört, morgen bei Spryker On Air teilzunehmen. Das ist ja unsere wöchentliche Live-Sendung mit Spryker-Kunden, meistens auch mit einer kleinen Demo. Da gibt es immer was zu gewinnen. Also Bohrmaschinen hatten wir schon, eine Nähmaschine, Rucksäcke, ein Handy für fast 1000 Euro. Und meistens ist es so, es nehmen immer so 20, 25 Leute an der Verlosung teil. Es dürfen nur Externe teilnehmen, keine Spryker-Mitarbeiter. Und da sind die Gewinnchancen also ziemlich hoch. Wir haben jetzt auch schon Leute, die haben schon dreimal was gewonnen. Also da muss man live dabei sein bei LinkedIn. Da kann man was kommentieren und dann wird man da ausgelost. Da muss man mal Fragen beantworten. Wer am nächsten an der richtigen Antwort dran ist, meistens Schätzfragen, der bekommt was. Also schaut da mal rein bei Spryker On Air. Ich verlinke das auch in den Shownotes. Müsst ihr auch nicht morgen dabei sein, könnt auch nächste Woche dabei sein. Es gibt jede Woche etwas. Würde ich mich freuen. Jetzt erstmal zum Thema Online-Lebensmittel wieder mal mit Udo und Piran. Vielleicht ein neuer Dauerstammgast. Viel Spaß. Udo und Piran, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Heute geht's weiter mit dem Thema Food Online. Wir hatten am Wochenende schon einen Podcast mit dem Gründer von Klosterkittchen, Mario Fürst, und haben auch über E-Food gesprochen. Heute reden wir aber im Wesentlichen darüber, wie bekommt man das Essen an den Kunden. Wir hätten diese Session eigentlich gerne gemacht bei Clubhouse, hatten jetzt eigentlich verabredet. Da hatten wir vor wenigen Wochen noch mehrere hundert Parallelhörer zum Thema Food Online. Ist aber nicht mehr so, ist zu viel passiert, die Leute haben keine Zeit mehr für Clubhouse. Sag doch mal ganz kurz, was ist denn bei euch so im ersten Quartal passiert? Ihr wart ja beide schon Kassenzone-Gäste, deswegen müsst ihr euch gar nicht mehr vorstellen, aber vielleicht gebt ihr mal ganz kurz ein Quartalsupdate 2021. Udo?
Also erstmal lieben Gruß in die Runde und an die Hörerschaft, schön gesund bleiben. Ja, ich habe natürlich interessiert hier die Marktentwicklung weiter beobachtet, auch hier und da ein paar Tests gemacht, werde eigentlich jeden Tag irgendwie von einem Gorillas, Fahrradfahrer, Lieferanten überfahren, aber das ist ja auch in Ordnung, entweder Gorillas oder Volt. Ja, der Markt ist halt weiter dynamisch gewachsen. Wenn man Glück gehabt hat, hat man noch Slots bekommen. Ich glaube, das bessert sich jetzt gerade wieder ein bisschen. Überall sprießen neue Geschäftskonzepte aus dem Boden. Ja, ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Und was vielleicht auch noch ein interessanter Gedanke ist, vielleicht kommen wir da im Laufe des Podcasts nochmal drauf, jemand hat mir mal zugerufen, Fried Chicken is dead. Also sprich, diese ganzen ehemaligen Lieferdienste à la Lieferando und so weiter. Ich glaube, dass die durch diese neue Konkurrenz aus diesem E-Food-Segment hier und da schon deutlich Kunden verlieren, beziehungsweise manche Kunden dann halt wieder zu E-Food zurückwandern. Das finde ich so ein bisschen die interessantesten Sachen.
Okay, gehen wir gleich darauf ein. Fried Chicken is dead, nur das zum Verständnis. Das heißt, die Leute gehen weniger zu McDonald's und bleiben lieber direkt quasi auf ihrer Terrasse vorm Haus sitzen und werden vom Gorillas-Fahrer bedient.
Also entweder machen die ein Upgrade, das heißt, die wollen nicht mehr Burger und Inder und Pizza, sondern die wollen etwas Nobleres, das wäre dann Volt. Oder sie sagen, ich möchte nicht mehr 40 Minuten auf meinen Burger warten, der dann, wo man dann mit schlechtem Gewissen reinbeißt, sondern ich will einfach in 10 Minuten was bestellen und koche mir was Leckeres zu Hause für einen halben Preis.
Okay, gut. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Vielleicht nochmal, Piran, du nochmal ein paar Minuten. Was ist in Q1 für dich so passiert? Wahrscheinlich sind deine Zukunftsprognosen für Koro ja nicht schlechter geworden, gehe ich mal von aus.
Ja, das ist korrekt. Also wir haben viel gearbeitet. Ich glaube, das war mit auch das härteste Quartal und auch das stärkste Quartal. Wir sind stark gewachsen. Wir wachsen ja immer so zwischen September und Mai sehr stark und dann gibt es so eine kleine Stagnationsphase, es geht nicht runter, aber der Umsatz bleibt irgendwie gleich und dann geht es wieder weiter mit dem Wachstum. Ja, also ich beschäftige mich ungefähr 80% meiner Zeit mit Sortimentserweiterung. Wir wollen so ein bisschen zurück auch zur Drogerie und mehr Drogerieprodukte aufnehmen, Produkte, die auch verbraucht werden, aber nicht aus dem Food-Bereich kommen. Und das Food-Segment wird aber auch aufgebaut. Also das geht voran und so ein paar Ideen haben wir auch mitgebracht. Eben dieses Lieferdienstmodell, über das wir kurz mal gesprochen haben auf Clubhouse, das haben wir vorangetrieben, haben Gründer dafür gefunden. Und ja, das geht weiterhin voran. Wir merken sozusagen, es gibt keinen Abbruch nach Corona. Die Leute bestellen immer noch so verrückt, wie es letztes Jahr angefangen hat. Ich meine, die dritte Welle, es gibt ja jetzt wieder einen Lockdown, aber ich gehe auch nicht davon aus, dass es zurückgeht.
Und ganz kurz zu der Erweiterung eures Sortimentes, also die Leute, die sich für das Koro-Geschäftsmodell interessieren, da verlinke ich nochmal den Podcast in den Kommentaren beziehungsweise in den Shownotes. Gleiches Konzept, also bei so einem viel verbrauchten Gut wie, ja, nehmen wir mal Koro-Glopapier, ja. Würdet ihr das auch quasi in Großpackungen dann an den Kunden geben und irgendwie direkt sourcen? Also ihr geht dann nicht ins Handelsgeschäft, sondern versucht selber, dass da immer Koro draufsteht als Marke.
Exakt. Uns ist egal, wo das draufsteht, ob das direkt auf dem Papierblättchen draufsteht oder nur auf der Verpackung oder mit einem Sticker oder so. Dann nehmen wir immer sozusagen das Einfachste, was möglich ist. Aber ja, das wird dann sozusagen in der Großpackung zu dir geliefert. Tatsächlich gibt es halt einige Produkte, das haben wir jetzt gemerkt, da haben wir angefangen mit so Mehl-Sourcing, das heißt so Typ 405, 550 und so. Das sind super kaputte Produkte. Unsere Einkaufspreise sind, selbst wenn wir da irgendwie LKW-weise abnehmen, bei 36 bis 38 Cent pro Kilogramm Mehl. Bei Lidl wird das angeboten zu 38 Cent inklusive Mehrwertsteuer. Das heißt, da verdient man gar nichts mehr dran. Und da halten wir uns fern von. Also es gibt einige Produkte, die bietet der Handel einfach nur an, damit sie da sind und der Kunde da vorbeikommt. Aber die verdienen, glaube ich, selber nichts dran. Und da gucken wir uns immer an, okay, gibt's da eine Premium-Produkt-Alternative, wo wir preislich vielleicht ein bisschen attraktiver sein können. Genau, und das gucken wir uns gerade an.
Es gibt so besonders gut hergestelltes Mehl, da gibt es doch bestimmt eine höhere Zahlungsbereitschaft. Aber gut, da möchten wir jetzt noch nicht drauf abgehen. Dann noch letzter Joke zu Clubhouse. Nutzt ihr es noch aktiv? Wann habt ihr das letzte Mal Clubhouse geöffnet, zugehört, mitgemacht?
Also ich glaube, ich habe Clubhouse vor 2,5, 3 Monaten letzte Mal genutzt. Oder ja, also ist schon sehr lange her. Hab am Anfang kurz irgendwie mitgemacht und dann habe ich gemerkt, dass das frisst einfach zu viel Zeit und irgendwie gibt es da auch nichts Neues mehr.
Udo?
Ja, ist ähnlich. Ich habe jetzt keine Statistik in der Hand, aber ist wahrscheinlich auch mehr als 4 Wochen her.
Okay, ja. Clubhouse ist tot, können wir schon mal so mitnehmen. Dann müssen wir wieder einen Podcast machen. Aber ist ja okay, dann ist das alles ein bisschen strukturierter. Wir haben eine Transkription, man hat einen Link, wo man Leute hinschicken kann, wo man was erzählt hat. Es gibt ja schon Vorteile von dieser asynchronen Form der Content-Erstellung. Das hat sich anders angefühlt vor ein paar Wochen bei Clubhouse, aber das ist nun mal so. So, fangen wir mal an mit Gorillas. Wir haben schon in unserem 2021 drüber gesprochen, Udo, und du hast hier im Vorfeld des Podcasts auch nochmal einen Artikel aus dem Manager-Magazin rumgeschickt, habe ich hier in ausgedruckter Form vor mir liegen. Da hat nämlich der Jonas Rest hat diesen Artikel geschrieben, ein relativ breites Update gemacht rund um die neuen Lieferdienste. Du weißt ja, ich wohne ja hier auf dem Land, in Kiel fährt noch nicht so ein Lieferfahrrad, aber was ist denn da so passiert? Da habe ich das Gefühl, in Berlin muss es ja schon irgendwie 40 Gorillas-Lager geben, plus Konkurrenz.
Ja, also allgemein ist Gorillas stark gewachsen. Ja, also das kann man ja an der Anzahl der neuen Städte absehen. Also Stichwort London haben sie eröffnet. Ich glaube, Paris ist jetzt auch schon eine Weile her, in Holland haben sie mehrere Städte aufgemacht und sie haben auch innerhalb der deutschen Städte groß erweitert. Also man kommt ja mit dem Zählen kaum hinterher. In Hamburg gibt es, glaube ich, mehrere Kieze, die sie abdecken. In Berlin 6 oder 7 Kieze. Noch nicht den ganzen S-Bahn-Ring, aber ist schon ganz ordentlich. Ja, und haben angeblich über 1.000 Leute und haben natürlich auch eine große Funding-Runde gehabt. Also bei denen kann man sagen, auf allen Ebenen im Sinne von Expansion innerhalb der Städte, neue Länder und aber auch, was man sagen muss, beim Produkt ist hier und da was besser geworden. Also jetzt nicht lachen, ich weiß, das ist jetzt sehr Mikromanagement, aber aus den grauen Papiertüten wurden bedruckte Papiertüten mit Gorillas-Logo. Man bekommt jetzt immer eine Postkarte mit einer handgeschriebenen Gruß als Kunde Und es gab auch einen Product Relaunch, also ein paar Verbesserungen, ein bisschen bessere Usability, neue Payment-Optionen und, also das Übliche. Also die sind schon auch operativ besser geworden, haben auch Frischfleisch und ähnliche Späße, aber haben natürlich immer auch noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen, plus, also im operativen Bereich, Sortiment und so weiter. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, ist, es gibt jetzt eine Reihe von etablierten Konkurrenten, ja, die alle mit viel Geld angetreten sind. Und was man noch ergänzen sollte, ist, es gibt halt hier und da aus der, sag jetzt mal, aus der Gesellschaft heraus kritische Kommentare, so nach dem Motto, sind denn so eine Depots in der Innenstadt geeignet? Ist das denn in Ordnung, wenn da ständig 10 Fahrradfahrer vor der Tür rumfahren und so weiter?
Okay, gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, auf das Geschäftsmodell. Du bist ja auch ein Berliner Pira. Ne? Bist du auch ein Gorillas-Nutzer?
Absolut. Ich bin vor 3 Monaten oder vor 2,5 Monaten Kunde geworden und ich bin absolut begeistert. Und ich habe jetzt sogar sozusagen zu Hause hier bei mir in Steglitz, liefern die jetzt auch hin. Und ich muss ein bisschen aufpassen, dass ich nicht zu viel Geld verliere.
Aber ersetzt du damit deinen Wocheneinkauf, beziehungsweise wenn du alle 2-3 Tage mal zum Rewe, Edeka, Aldi gehst, ersetzt es das?
Nee, um fair zu bleiben, also ich glaube, ich habe jetzt 3-mal bestellt. 2-mal waren die Bestellungen eher so, abends will man noch was trinken, ich habe kein Tonic-Wasser, ich bestelle das jetzt schnell. Dann habe ich mir aber auch direkt irgendwie so einen Monkey's Gin mitbestellt. Das war dann natürlich irgendwie ganz gut profitabel, denke ich, für die. Und ja, viel ist auch so experience-driven. Also ich bin ja auch so ein Foodie. Ich gucke mir dann an, was haben die irgendwie Cooles. Dann haben die irgendwie diese Zimtschnecken von Zeit für Brot, die man eigentlich nur in Mitte kriegt. Die kann man dann irgendwie in Steglitz bestellen. Das finde ich irgendwie ganz cool. Oder dieses Knalle-Popcorn, was auch ganz lecker ist. Aber ich muss mich selber dran gewöhnen, dass ich da auch mal die Dinge bestellen kann, die ich normalerweise auch beim Einkaufen kaufe. Das ist bei mir noch nicht so richtig nativ drin, dass ich da mal sozusagen meinen halben Wocheneinkauf auch machen kann. Das habe ich zum ersten Mal tatsächlich vorgestern gemacht. Da habe ich hier so richtig Artischocken und Beeren und was auch immer Dinge gekauft, aber bin dann relativ schnell auf 50 Euro gekommen, weil ich dachte, ich probiere auch gleich die Erdnussbutter mal aus. Das war dann wieder ganz gut teuer. Also ich nutze es immer noch so ein bisschen als Experience-Kanal, weil es gibt da ja auch so Berlin Buddies und sowas. Das gibt es ja bei einem Rewe gar nicht. Da muss man ja durch so einen langen Listungsprozess und Co. Aber ja, wird immer mehr und wird immer besser. Und ich glaube, sozusagen, da stand 15 Minuten, der Fahrer bei mir war in Mitte, nee, Quatsch, in Steglitz in 6 Minuten da. Das hat mich so erstaunt. Das fand ich so.
Okay, lass doch mal dann 2 Sachen diskutieren. Aber das Geschäftsmodell und das zweite, so was bedeutet das denn für die lieben Nachbarn, neben denen sich ja dann diese Dark Stores auch irgendwie ausbreiten. Mhm. So, in dem Manager-Magazin gibt es eine Grafik, die heißt Cash Burn. Interne Unterlagen zeigen, wieso Gorillas bei jeder Bestellung Verlust macht. Ich frage mich, woher die internen Unterlagen haben. Da wird ausgegangen von einem durchschnittlichen Warenkorb von 21,50 Euro plus Liefergebühr, minus Warenkosten, minus Kurier, minus Lagerabend, minus Zahlungsgebühren, minus Marketingkosten, führt zu 1,50 Euro Verlust pro Bestellung. So, jetzt Superexperte Udo, wie weit an der Wahrheit könnte das wohl dran sein, diese Statistik?
Ja, also natürlich muss man alles so ein bisschen mit einem kleinen Sternchen kommentieren. Angeblich sind die Zahlen ja von Gorilla selbst. Ich habe ja schon früher öfter mal gesagt, in der einen oder anderen Runde, Podcast, Clubhouse und so weiter, dass ich denke, dass die Unit Economics besser sind, als viele Laien und vielleicht auch Experten denken. Und wenn man sich jetzt mal überlegt, dass das wahrscheinlich, ich habe ja jetzt da keine Rücksprache geführt, dass das wahrscheinlich jetzt der Portfolio-Wert ist. Also quasi die Stationen, die schon sehr früh angefangen haben, also sagen wir mal in Berlin zum Beispiel, die dürften ja schon höhere Bonds haben und eine stärkere Drehung. Und die Portfolios, die Standorte, die Cluster, die jetzt gerade erst aufgemacht haben, die haben natürlich noch einen geringeren Bon. Wenn ich das jetzt mal alles zusammenwerfe, dann würde ich sagen, ist das schon eine ganz ordentliche Zahl. Weil wenn man sich das mal anguckt, den Bon kann man sicher im Long Run Richtung 25 Euro steigern. Da habe ich überhaupt keine Bedenken, auch unter Hinzunahme von interessanten Sortimenten und diese ganzen Kinderkrankheiten, die ich schon mehrmals erzählt habe, dass man da besser wird. Ich glaube auch, dass sie beim Thema Payment und letzte Meile und Fulfillment besser werden. Und wie gesagt, vieles löst sich auch mit mehr Drehung. Also sobald die 5 oder 10% noch mehr Drehung haben über den ganzen Tag hinweg, dann gehen die Unit Economics natürlich weiter nach oben. Man muss sich ja mal noch Folgendes überlegen. 1 Euro oder 1,50 Euro Verlust in der frühen Phase des Geschäftsmodells, das ist ja fast gar nichts. Also wenn die da jetzt 200 Millionen Funding bekommen, da fehlen zwar jetzt noch in der Treppe die Plattformkosten und die Marketingkosten, glaube ich, aber oder die Marketingkosten werden raufgehen, die sind jetzt noch ganz gering und die Plattformkosten fehlen. Aber wenn die da jetzt 200 Millionen Funding bekommen haben, da können die mehrere Jahre aushalten und von mir aus auch Marketingkrieg, weil die ja kaum Verlust machen pro Order. Also so gesehen fand ich das ganz, ganz vielversprechend. Und man darf ja auch nicht vergessen, die haben ja quasi jede Woche eine neue Kohorte. Also die sind, glaube ich, sehr nah daran, die Dinge besser zu machen und zu optimieren. Deswegen, wenn die Zahlen halbwegs stimmen, denke ich, kann ich gut nachvollziehen, warum da viel Geld reinfließt.
Ja, ich hatte mit Tarek ja mal einen Podcast, der hieß, glaube ich, 50 Cent für 1 Euro. Das heißt, sehr gut gemanagte E-Commerce-Modelle schaffen es, quasi 1 Euro Zielumsatz zu erreichen, indem sie 50 Cent investieren. Mittlerweile ist das, glaube ich, 1 Euro für 1 Euro. Also 100 Millionen Euro Modell aufzubauen, braucht man 100 Millionen Cash. Und bei Gorilla sagst du also, mit den 200 Millionen, die sie jetzt haben, können sie wahrscheinlich ein 500 Millionen Modell aufbauen und damit relativ viele Marktanteile sich wegklauen. Ich will gleich nochmal mit Pirans Meinung dazu hören, aber ich noch eine Perspektive, die in dem Artikel auch kam, die fand ich ganz spannend. Da hat der Jonas geschrieben, der gesamte Lebensmittelmarkt, also ein durchschnittlicher Kaufmannsladen von Edeka Rewe, die machen einfach sehr wenig Marge, so 2%, ne? Also wirklich nicht viel Marge. Und ja. Wenn da viel und die sind in den Fixkosten, können sie nicht viel machen. Ja, das Gebäude ist da, der Parkplatz ist da, die Mitarbeiter braucht man, um die Fläche zu bedienen. Das heißt, wenn da mal so 5-10% des Umsatzes rausgehen aus diesem Markt, dann muss man anfangen, Läden zu schließen. Das lässt sich dann einfach nicht mehr profitabel betreiben, weil einfach zu wenig Umsatz da ist, um diesen Gewinn zu erwirtschaften. Teilst du diese Meinung auch? Also ist es so krass, weil diese 5-10%, die haben wir ja in 5 Jahren vielleicht sogar schon erreicht.
Ja, also ich könnte mir das ganz gut vorstellen, speziell an Standorten, die jetzt vielleicht sogar von mehreren Quick-Service-Anbietern plus noch klassischen E-Food-Anbietern bedient werden. Da ist dann sozusagen der Rewe bei mir hier um die Ecke in Mitte zum Beispiel. Da sind bestimmt 3 oder 4 klassische Vollsortimenter mit E-Food-Angeboten dabei. Und dann sind jetzt demnächst bestimmt 3, würde ich sagen, wenn nicht noch mehr, Gorillas, Flinks, Jokers und wie sie alle heißen, noch am Start. Also die haben ja jetzt schon hier in der Innenstadt, würde ich behaupten, mehr als 5%. Und sobald diese verschiedenen Services zusammengerechnet, und wenn ich da jetzt nochmal sowas wie Flaschenpost zum Beispiel auch noch dazu nehme, sobald die, glaube ich, so Richtung 10% Marktanteil haben, lokal, also jetzt nicht bundesweit, das ist ja immer eine Milchmädchenrechnung, aber sobald die, glaube ich, so Richtung 10% Marktanteil haben, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann irgendwann sozusagen in den Edeka- und Rewe-Zentralen und wie sie alle heißen, gewisse Rückbaupläne sozusagen anfangen zu greifen.
Ira, was heißt das für dich? Du bist jetzt ja nicht abhängig von diesen anderen Kanälen. Mit Coro Drogerie hat ja ein Direktvertriebsmodell. Sehr smart gewählt. Aber versuchst du auch jetzt, deine Produkte dort möglicherweise listen zu lassen?
Ja, wir sprechen schon mit denen.
Das heißt, ich kann diese Superfood-Dinger, die wir da, die wir bei dir mal besprochen haben, keine Ahnung, das Avocado-Mehl, falls es sowas geben sollte, das gibt es demnächst vielleicht bei Gorillas?
Also Alex, du hattest so viele Kombinationen, die du jetzt wählen könntest. Avocado-Mehl haben wir gerade nicht, nee. Aber also ich glaube tatsächlich, dieses klassische Modell, hier Großpackungen, Preis, also sozusagen ein bisschen was sparen und so weiter, da können wir natürlich nicht das gesamte Sortiment abbilden bei den Gorillas oder so. Aber gerade die Produkte, die halt innovativ und besonders gut sind, die wollen wir da natürlich listen. Ja, ich glaube nicht, dass das eine das andere Geschäftsmodell zumindest sozusagen, Coro ist ja schon ein Extremum mit Großpackungen und da einen guten Preis pro 100 Gramm und sowas kriegen, dass ein Gorillas da irgendwie Coro ersetzen wird. Das ist einfach ein komplett anderes Geschäftsmodell. Das sozusagen tangiert uns ehrlich gesagt gar nicht so stark, wie wir dachten.
Aber ihr beiden als Top-Kunden von Gorillas, wann wärt ihr bereit zu wechseln? Wann würdest du Piran die Flink-App öffnen? Also was wäre der Trigger für dich? Weil das ist ja jetzt so ein bisschen das spieltheoretische ja, spieltheoretischer Ansatz, der jetzt ja ganz spannend ist. Jetzt, das vergleichen jetzt alle mit diesen Lieferdiensten. Ob das wirklich so ist, bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil es ja doch schon ein sehr lokales Business ist am Ende des Tages. Aber wann würdest du deinen 50 Euro Warenkorb mit der Erdnussbutter zu Flink rüberziehen?
Ich glaube, das ist sozusagen ziemlich individuell. Also ich sozusagen früher, vor 2-3 Jahren hätte ich noch gesagt, okay, da müssen die Preise minimal besser sein und dann bin ich weg. Jetzt habe ich da einen gewissen Login-Effekt, weil ich einfach keine Lust habe, mich mit neuen Apps zu beschäftigen und das ganz gut aktuell für mich funktioniert. Aber ich glaube auch Sortimentsbreite ist wichtig sozusagen und Verfügbarkeit. Also wie, welche Produkte kriege ich da, die ich eigentlich haben will, die ich vielleicht bei einem Gorillas gerade nicht habe, weil die immer wieder ausverkauft sind. Hm. Ich glaube sozusagen, wenn ich bei der Lieferzeit ein bisschen höher bin, irgendwie ein paar Minuten länger, das würde zumindest für mich speziell sozusagen gar nicht so wichtig sein, weil in der Regel bestelle ich dann, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe, außer eben diese, ich sag mal sozusagen, wenn ich jetzt so einen Wein oder gerade die kleinen Warenkörbe, glaube ich, da ist Zeit wichtiger als die etwas größeren Warenkörbe, weil da ist man in der Regel sowieso zu Hause und dann, ob man jetzt irgendwie 10, 12 oder 15 Minuten wartet, spielt, glaube ich, jetzt nicht so die große Rolle. Aber das könnte doch eigentlich ein ganz guter Edge sein, dass man einfach sagt, okay, als sozusagen Lebensmittellieferdienst à la Gorillas fokussiere ich mich jetzt auf sozusagen ein bisschen breiteres Sortiment, ein bisschen größeren Radius, damit ich auch irgendwie sozusagen, da habe ich eine höhere Lieferzeit, aber das ist eben der Trade-off zu einem deutlich breiteren Sortiment und vielleicht auch einer besseren Verfügbarkeit, weil ich mehr Lagerfläche habe, um besser zu drehen.
Wann würdest du auch Picknick dazu nehmen, wenn es das gäbe in deiner Entsteglitz?
Nee, das ist zu lang. Also wir sprechen ja jetzt sozusagen von Picknick, muss ich ja irgendwie fast schon wöchentlich planen, mindestens irgendwie einen Tag voraus.
Ja, genau, musst du auch. Ich weiß gar nicht, ob es einen Tag voraus ist, aber genau, musst du auch. Aber kriegst du ja zu Discountpreisen deine normale Bestellung, die du sonst beim EDK oder Aldi gelassen hättest.
Ja. Nee, das würde ich, glaube ich, nicht machen, weil da ist sozusagen der Convenience-Faktor, dass ich denke zu wenig darüber nach, dass ich das, was ich morgen oder sowas einkaufen werde, weil irgendwie fällt mir spontan ein, ich muss jetzt auch was einkaufen, dann gehe ich in den Rewe, der ist bei mir direkt gegenüber und kaufe dann die Sachen ein oder bestelle dann bei Gorillas. Aber sozusagen, ich glaube, der Convenience-Aspekt, dass ich eben nicht in den Laden gehen muss, wird verschlungen durch die Tatsache, dass ich dann planen muss, einen Tag voraus. Mhm. Und das möchte ich nicht.
Udo, du? Ja, also die Eingangsvoraussetzung ist natürlich erstmal, dass ich in dem Kiez auch eine Alternative habe. Also zum Beispiel, wie heißen sie jetzt? Flink, glaube ich, ne? Mhm. Die anderen, die sind zwar auch in Berlin, aber in einer anderen Ecke. Also zurzeit kann ich die noch gar nicht gegeneinander benchmarken. Aber sagen wir mal, da wären jetzt entsprechende Anbieter. Wann würde ich wechseln? Also ich habe es an mir selber auch schon mal festgestellt. Es sind zwei operative Sachen. Das eine ist, hat der Piran auch schon gesagt, wenn das mit dem Out of Stock wieder sehr stark ausschlägt. Also wenn zu viele Sachen wirklich fehlen, also fehlen im Sinne von, die sind nicht im Sortiment. Weil die sind im Sortiment, also sind ausverkauft, so rum. Das ist natürlich nervig. Und der andere Punkt, du erinnerst dich mal, vor Jahren hatte ich mal dieses Konzept von Perfect Order erklärt, wo ich gesagt habe, hier 50 Artikel sind im Warenkorb, Perfect Order ist irgendwie 98%, 99%, muss alles dabei sein. Ich habe jetzt in den letzten Wochen ein, zwei Mal den Fall gehabt bei Gorillas, als die Orders ein bisschen größer waren, dass entweder Dinge gefehlt haben, dass sie sich also verzählt haben oder falsch ins Fach gegriffen haben, oder dass mich jemand angerufen hat und hat gesagt, tut mir leid, das gewürzte Tomatenmark ist aus. Also wenn sich solche operativen Fuck-ups sozusagen häufen, dann würde ich natürlich anfangen zu überlegen, okay, gehe ich nicht zur Konkurrenz? Und der andere Punkt, aber der ist natürlich ein teurer Spaß, wäre, wenn die jetzt anfangen, mit 20-Euro-Scheinen hier um die Ecke zu kommen, mit Gutscheinen, dann würde ich vielleicht mal eine andere Alternative ausprobieren. Aber für mich ist eher das Thema Verfügbarkeit und operative Exzellenz ein Wechselgrund. Mhm.
Okay, verstehe ich. Das ist aus der App-zu-App-Perspektive nachvollziehbar. Aber zweite Frage war, würdest du zusätzlich noch zu diesen Schnelllieferdiensten Picknick dazu nehmen?
Also wenn ich jetzt irgendwo in diesen Mittelstädten wohnen würde, ja, weil die sind ja noch nicht in Berlin, ja, beziehungsweise in den Großstädten, dann würde ich es wahrscheinlich dazu nehmen, weil ich habe an mir selber festgestellt und ich glaube, der ein oder andere hat das auch schon mal geäußert, dass diese Quick-Service-Anbieter, dadurch, dass sie so ein kleines Sortiment haben, sind die und sehr flexibel sind, nutze ich die eigentlich eher so unter der Woche. Und den klassischen Familieneinkauf am Wochenende, den kriegst du da gar nicht abgedeckt aus verschiedenen Gründen. Sodass ich mir vorstellen kann, dass man da mindestens zweigleisig fährt. Das heißt, man hat so einen Quick-Service-Anbieter für unter der Woche und dann bestellst du am Donnerstag bei Pickwick oder Rewe oder wie auch immer sie heißen, dein klassisches Vollsortiment auch online, was dann am Freitagabend oder am Samstagabend ausgeliefert wird.
Okay, dann kommen wir mal auf die Kehrseite dieses Booms zu sprechen. Die zugeparkten Gehwege, jetzt mit Fahrrädern, nicht mehr mit Autos, von Gorillas in Berlin. Da gab es einen super Artikel im Supermarkt-Blog, verlinke ich auch gerne in den Shownotes. Und der heißt, genervte Nachbarn, blockierte Gehwege, entpuppt sich Gorillas Standortvorteil als Nachteil. Da gibt es auch so ein paar Fotos, wo Gorilla-Fahrer sozusagen in der Schlange stehen, ohne Maske und Fahrräder stehen überall rum. Also das ist eigentlich ist ja Gorillas tatsächlich ein Gottgeschenk für die Elektrorollerbetreiber. Jetzt verlagert sich quasi dieser Protest der Einwohner von Berlin weg vom Elektroroller hin zu den radikal fahrenden Gorillas-Fahrern. Wie seht ihr das? Ist das tatsächlich was das Wachstum von Gorillas und Flink begrenzt, dass dann irgendwann die Nachbarschafts-Community sich zusammenschließen und sagen, kein Gorillas bei uns, wir wollen gerne den Service, aber wir wollen nicht den Store.
Piran, willst du was sagen?
Ja, ich meine, sowas gibt es ja immer irgendwie, egal welches operative Business, dann geht ja immer irgendwie andere Leute da, wo es ausgeführt wird. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da was passiert, weil aktuell sozusagen zumindest, wenn ich an so einem Gorillas-Lager vorbeifahre, ist da schon sehr, sehr laut Musik an und so weiter. Und sozusagen, die leben das auch. Und ich glaube, das wird ein bisschen zurückgehen. Dann gibt es da irgendwie ein bisschen ein paar Auflagen, dass die ein bisschen leiser sein sollen. Aber mehr glaube ich nicht. Ja, ob da jetzt ein Supermarkt drin ist oder ein Gorillas-Lager, spielt im Endeffekt auch keine Rolle, glaube ich, für die Anwohner. Und letztendlich ist so ein Lager ja auch nur begrenzt skalierbar. Also das kann ja dann irgendwann auch nicht viel größer werden. Irgendwann ist es effizienter, ein zweites Lager einfach aufzumachen. Deswegen, ja, glaube ich nicht, dass es ein großes Problem sein wird.
Also ich würde sagen, ich habe ja da auch so ein bisschen Unternehmerherz, ja, und Aufbaufreude. Ich würde das sozusagen unter Kinderkrankheiten verbuchen. Ich würde halt auch sagen, Kreuzberg ist nicht Berlin. Und Berlin ist auch nicht sozusagen Deutschland. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen Exportproblem von Kreuzberg. Ich könnte mir schon vorstellen, dass ein paar der Kritikpunkte berechtigt sind, aber die lassen sich meines Erachtens mit gutem Willen und vielleicht ein bisschen Public Relation auch lösen. Und wovon ich auch überzeugt bin, die werden ja auch schlauer. Also wenn die jetzt in Hamburg oder Berlin oder Paris dann ein halbes Jahr 6, 7, 8 Standorte betrieben haben, dann werden die sich natürlich schon überlegen, ist diese Strategie, da immer diese kleinen Dinger aufzumachen an den Einkaufsstraßen, ist das wirklich jetzt der Königsweg? Oder suchen die dann sozusagen für die nächste Welle vielleicht etwas größere Lager in der zweiten Reihe oder in der Tiefgarage oder was weiß ich, ja, in den alten Warenkaufhäusern zum Beispiel, wo sie genauso gut, genauso zentral liegen, aber vielleicht weniger Stress mit den Stakeholdern haben.
Also Gorillas jetzt doch eine Chance für Karstadt, sagst du?
Naja, also ich meine, die ganzen Kaufhäuser haben ja, die haben ja alle diese Anlieferrampen, du kennst sie ja, wo dann die Trucks, die 7,5 Tonner im Hinterhaus dann anfahren, irgendwie Etage tiefer fahren. Die ganze Food- und Lebensmittellogistik, das hat ja in den letzten 40 Jahren auch funktioniert. Also sowas in der Art oder vielleicht so gut isolierte Warehouses in der zweiten Reihe, oder vielleicht Grundstücke am S-Bahn-Ring, ja, wo kein Mensch wohnen will, wo es schön laut ist, wo man dann halt zentral Gewerbefläche bekommt, aber ohne den ganzen Stress mit den Anwohnern.
Mhm. Dann noch eine weitere Frage zum Gorillas-Thema und dann spulen wir ein Stück weiter zum nächsten Thema. Und zwar, wir haben ja bei Picknick gelernt, dass das ein Modell ist, was nicht darauf angewiesen ist, in Großstädten zu starten. Deswegen gibt es ja vor allem diesen ganzen kleinen Standorten, also die sagen so Städte ab 100.000 Einwohner, können für die funktionieren. Ist das beim Gorillas nicht auch so? Also könnte das nicht auch ein Service sein, der doch schneller nach Kiel kommt? Es gibt ja viele Services, die darauf angewiesen sind, viel mehr Haushalte zu haben. Aber hier sehen wir ja, dass irgendwie ein so ein Store kann, I don't know, 20.000 Kunden irgendwie bedienen oder 5.000 Kunden. Und die findet man ja auch in Kiel oder sogar in der nächst kleineren Stadt, in der ich ja dann noch wirklich wohne. Aber wie seht ihr das? Also kann das was sein, was dann schon ins Ländliche geht?
Also Ich würde sagen, ich glaube, wenn man jetzt an diese Theorie glaubt, dass sie jetzt erstmal die Option abgrasen mit dem höchsten Grenznutzen, glaube, letzte Woche haben sie jetzt Leipzig eröffnet. Ja? Leipzig hat irgendwie 600, 700.000 Einwohner, 650.000. Und da sind sie jetzt aber auch erst nach ja, 9 bis 10 Monaten hingegangen. Dann sozusagen aus der Logik abgeleitet und weil sie, glaube ich, eher international expandieren als jetzt in Deutschland, könnte ich mir vorstellen, dass Kiel wahrscheinlich eine Chance hat, vielleicht jetzt auf 1-2 Depots, aber eben nicht jetzt, sondern vielleicht erst in einem halben Jahr.
Aber der Lawrence Leuchner von TIA Mobility, der hat ja im Podcast erklärt, dass diese Kleinstandorte wie Kiel besonders profitabel sind, weil da der Wettbewerb fast null ist und die Leute quasi aus null Versorgung direkt auf einen hohen Standard kommen. Und wenn man einmal so eine Stadt dicht gemacht hat wie Kiel, dann ist es ja für die nächsten Anbieter dann noch schwerer, weil man ja viel schneller die quasi ja alle relevanten Kunden erreichen kann.
Ja. Aber ich denke mal, wenn du jetzt so Expansion Manager bei Gorillas bist und du hast da deine Europakarte und deine Deutschlandkarte und du hast da irgendwie 50 potenzielle Targets, dass die derzeit halt immer erstmal die größeren Targets, sowas weiß ich nicht, Leipzig, London, Brüssel, Rotterdam nehmen und sozusagen Bayreuth, Kiel und Gelsenkirchen, die kommen dann halt in 6 bis 12 Monaten.
Mann, das versuche ich hier alles hier aus Kieler Perspektive rauszuholen und wird wieder nichts.
Aber naja, ist es nicht auch so, dass es irgendwie, dass Kiel zum Beispiel auch gar nicht so dicht besiedelt ist wie irgendwie Städte mit mehr Einwohnern? Grundsätzliche Hypothese sind irgendwie kleinere Städte weniger dicht besiedelt als größere Städte?
Nö, also ich glaube, so im Kieler Kern, da auch, wo die ganzen Unis sowas sind, da gibt es genau diese Mehrfamilienhäuser mit irgendwie 5, 6 Etagen, die sind genauso dicht besiedelt wie jetzt so der Standardstadtteil in Berlin. Das geht schon. Aber gut, vielleicht kommt zuerst das Picknickauto. Ich versuche alles rauszuholen.
Vielleicht noch ein Gedanke hier, Stichwort Expansion. Wenn jetzt die verschiedenen Konzepte in Europa antreten mit einem Sack voll Geld, was natürlich Sinn machen könnte, und da gibt es ja 20 Jahre Erfahrung, anstatt sich da sozusagen in Frankreich, England oder Deutschland die Konkurrenz zu liefern, vielleicht macht es auch Sinn zu sagen, man expandiert in 2, 3, sag mal, mittelgroßen Ländern, zum Beispiel Österreich oder Dänemark, besetzt wie verrückt Dänemark und Österreich und wartet dann, bis irgendein großer Player kommt und sagt, ich war nicht schnell genug, ich kaufe dich auf und so hat man auch einen erfolgreichen Exit.
So wie Colonial zum Beispiel in Norwegen, ne? Sozusagen, die da das Rennen machen. Okay, verstehe ich. Dann gucken wir mal so ein bisschen über den östlichen Tellerrand. Ich habe Udo schon vorab einen Podcast geschickt, den ich aufgenommen habe letzte Woche. Ich hoffe, der ist live, wenn dieser Podcast hier auch live geht. Da habe ich gesprochen mit dem E-Commerce-Manager der zweitgrößten russischen Lebensmittelkette. Und das Spannende an Russland ist ja, die meisten Businesses, die es dort gibt, sind ja erst entstanden nach dem Mauerfall. Ja, das heißt, da gibt es gar nicht diese 50 bis 100 Jahren alten Businesses mit sehr, sehr verkorksten Strukturen, sondern die meisten Sachen sind tatsächlich erst 25 bis 30 Jahre alt. Dazu gehört auch Magnit, dieser E-Commerce-Händler, dieser Lebensmittelhändler. Und der hat mir ein paar spannende Sachen beschrieben. Der meinte, es ist seit letztem Jahr ist ein totales E-Commerce-Eldorado, seitdem Ozon, das russische Amazon, in die Börse gegangen ist und jetzt alle verstanden haben, dass Online-Business viel höher bewertet wird als klassisches Business, wird da investiert wie verrückt. Und das führt zum Beispiel dazu, dass so eine 3-Stunden-Lieferung mittlerweile in Russland, in allen größeren Städten, also nicht nur in St. Petersburg und Moskau, sondern auch in Städten so unter 2 Millionen Einwohnern, das wird gar nicht mehr akzeptiert. Das ist schon eine zu langsame Lieferung. Sozusagen Express wird zum Standard. Also diese 10-Minuten-Lieferung wirkt zum Standard. Und dann gibt es halt noch diese, ja, ich weiß gar nicht, wer das genannt hat, Medium Express, 45 Minuten. Ja, wenn man halt ein bisschen Zeit hat zum Warten. Und als ich da so zugehört habe, vielleicht du hast ja schon mal reingehört, Udo, ich habe dir den Teil schon mal vorher geschickt, da habe ich so gedacht, so, oh mein Gott, das ist ja, wie krass ist das denn? Diesen Effekt haben wir in Deutschland ja bei Weitem noch nicht. Was hast du da so rausgehört? Gab es da so zwei, drei Dinge, die du besonders spannend findest oder wo du sagst, na, das lässt sich so leider nicht auf Deutschland übertragen?
Ja, also ich fand es auf jeden Fall einen sehr interessanten Podcast. Die drei interessantesten Sachen fand ich halt, der eine Punkt, dass die Muttergesellschaft von der E-Commerce-Aktivität, dass die das ja vor allem jetzt stark pushen, weil die Konkurrenz das auch hat und die Konkurrenz x-fach mehr bewertet wird. Also die machen das sozusagen nicht so in erster Linie aus innerer Überzeugung, sondern sozusagen um den Börsenkurs hochzutreiben. Das fand ich auf der einen Seite ein tolles Argument auch für die Aktivitäten hier in Westeuropa. Auf der anderen Seite kann das natürlich auch sehr schnell nach hinten losgehen, wenn dann irgendwann mal der Börsenboom vorbei ist und dann wieder alle die nüchternen Zahlen anschauen. Aber ja, auf jeden Fall ein interessanter Punkt. Das Zweite, ja, die Wettbewerbssituation in Russland ist halt eine andere Marktstruktur und offensichtlich ist der Discount da nicht ganz so krass und auch diese klassischen stationären Strukturen. Da muss man mal sehen, ob dieses Thema Convenience, weil das ist es ja, Convenience für die gehobene Mittelschicht und zahlungskräftige Kunden, ob das sozusagen nur ein Osteuropa-Feature ist oder ob das vielleicht auch in Westeuropa stärker um sich greift. Und ja, der dritte Punkt, das ist ja jetzt auch ein Phänomen, was wir schon mehrmals beobachtet haben, ist, dass in Ländern, wo es halt eine starke Einkommensspreizung gibt, dass da eben so eine Service-Konzepte, Quick-Delivery-Konzepte einen leichteren Stand haben, weil es die Kaufkraft gibt, aber eben auch am unteren Ende des Arbeitsmarkts hinreichend viel Arbeitskräfte, die dann eben im Lager und auf der letzten Meile da mitarbeiten können. Ja? Also das fand ich so die drei interessantesten Aspekte in dem Podcast.
Ja, jetzt kann Pierre an dir leider nicht mitreden, der hat es ja noch nicht gehört. Deswegen wollen wir das Thema auch gar nicht so ausbreiten. Das ist, ich verlinke das auch nochmal in den Shownotes. Ich hoffe, das kriege ich zeitlich übereinander. Also der E-Commerce-Manager von Magnit erzählt so ein bisschen, wie es da gerade abgeht. Da sehen wir, da ist Gorillas schon der Standard in Moskau und die reden auch über ganz andere Zahlen. Jetzt öffnen sie einfach in den nächsten paar Monaten nochmal 30 Dark Stores in Russland, in Moskau oder nochmal 20 an einem anderen Standort. Schon Wahnsinn, wie das geht. Mir ist noch eine Frage durchgerutscht zum ganzen Thema Gorillas und Flink. Die öffnen jetzt ja gefühlt an jedem Tag oder alle zwei Tage einen Standort. Und da stellt sich so ein bisschen die Frage, wie geht das? Wo kriegt man so schnell so viele Leute her und so viele Fahrräder her und die Ware? Ist das alles noch hands-on? Hast du da mehr Einsichten, Piran oder Udo? Geht das wirklich? Kann man alle zwei Tage an einem Standort in Europa so einen Dark Store öffnen?
Also ich persönlich habe da keine Insights und auch keine Daten. Wir kennen so ein, zwei Leute, die dort arbeiten und zum Beispiel hier in den Niederlanden da das Lager aufgebaut haben und sowas. Aber sozusagen konkret, ob es unmöglich ist, da genügend Fahrer und Mitarbeiter für solche Stores zu finden in so kurzer Zeit, das weiß ich nicht.
Erinnert mich so ein bisschen an die wilden Zeiten von Rocket, als die Groupon internationalisiert haben und gesagt haben, wir müssen nächste Woche jetzt hier, keine Ahnung, in Portugal live gehen mit Groupon, wir brauchen 100 Deals. Hier ist die Telefonliste von allen Händlern in Lissabon. Ruf die mal an. Wir brauchen einen Rabatt. So wirkt das für mich.
Vielleicht zu deiner Frage, Alex. Ich glaube, das Bottleneck sind ja nicht die leeren verfügbaren Lager oder Retailflächen. Das Bottleneck sind auch nicht diese Fahrräder, sondern das Bottleneck ist ja wahrscheinlich 20, 30 verfügbare Mitarbeiter fürs Lager und dann für die letzte Meile. Und ich glaube, dass sie jetzt schon so viel Erfahrung haben, dass sie da ihren Expansion Manager Team A, Team B, Team C haben und die haben da ihr Drehbuch und dann rattern die da im Prinzip wie so eine Sales-Pipeline, Standort-Pipeline durch, ziehen das auf und so komplex sind ja die Lager auch gar nicht. Das hatte ich ja auch schon mal ein paar Mal gesagt. Da kannst du, wenn du smart bist, eine gebrauchte Fachbodenanlage reinstellen, ein paar Handscanner, eine Kühltruhe, dann hast du ein paar Tische, eine Lampe, ein Radio, damit gute Stimmung ist, eine Türöffner, dann testest du das ein, zwei Tage und dann kommt der Großlieferant am Morgen und los geht's.
Ja, ich glaube, ja, gut, habe ich manchmal doch Hoffnung für Kiel. Vielleicht macht ja jemand in Kiel oder der anderen Marke auf, wenn ihr jemand zuhört. Das finde ich auf jeden Fall ganz spannend. Da gibt es bestimmt noch ein paar Regionalmarken, die dort entstehen. Aber Piran, du hast dich davon inspirieren lassen. Wir haben darüber schon im Clubhouse geredet vor, ja, gefühlt einem halben Jahr, aber es ist, glaube ich, erst ein paar Wochen her, wenn die Leute sich gewöhnen an dieses 10-Minuten-Fenster. Was bedeutet das fürs Thema Mittagsessenlieferung oder warmes Essenlieferung? Magst du davon ein bisschen erzählen, wie weit deine Gedanken da gediehen sind?
Ja, also ich kann da so ein bisschen was erzählen. Wir sind noch nicht ganz so weit, dass wir von den ersten Tests sprechen können. Aber ich glaube sozusagen Lieferando, die Experience, ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich weiß gar nicht, ob es das in Kiel gibt, aber zumindest in Berlin für Udo, da wartest du quasi in der Regel 30 bis 45 Minuten auf dein Essen. Das Essen wird relativ ineffizient, beziehungsweise erstmal kundenseitig kommt es dann so halb zermatscht an. 90% auf der Plattform ist jetzt nicht wirklich super gesund. Und wenn du wirklich gut dort was essen willst, dann zahlst du eigentlich 12 bis 15 Euro in Berlin. Mir ist es einfach so oft selber passiert. Ich bin im Büro, ich habe 20, 25 Minuten bis zum nächsten Termin. Das lohnt sich also für mich nicht rauszugehen und irgendwo was zu bestellen und dann to go zu essen, weil ich 10 Minuten hin brauche, 10 Minuten warte, 10 Minuten zurück. Und wenn ich was bestelle, kommt es viel zu spät an. Und dann dachte ich, es kann doch nicht sein, dass ich mir irgendwie meinen Einkauf liefern lassen kann, aber warmes Essen nicht in 10 Minuten oder 15 Minuten irgendwie bei mir habe. Und da haben wir relativ früh schon auch mit Udo gesprochen. Ich glaube, Udo, du warst der Erste, den wir da so ein bisschen involviert haben, um mal so ein bisschen zu fragen, ob das ganze Modell ein Loophole hat. Aber was wir machen wollen, ist eigentlich sowas Ähnliches wie Gorillas, nur für warmes Essen, zumindest sozusagen, was den Claim kundenseitig angeht. Businessseitig finde ich Lieferando jetzt auch irgendwie ein bisschen, sozusagen, muss man sich überlegen, aber es wird halt irgendwo super ineffizient, zu hoher Miete und hohem Personalaufwand. In der Küche ein Essen gekocht, dediziert für genau dich, wenn du bestellst. Und dann kommt ein Fahrradfahrer dorthin, holt dieses Essen ab und fährt es dann zu dir. Ich meine sozusagen, auch diese Fahrradflotte ist ja für den Lieferanten nicht profitabel, da zahlen die ja drauf. Und was wir uns überlegt haben, ist eigentlich einmal effizient in der Großküche oder Kantine zu produzieren für ein Ballungsgebiet oder für bestimmte Bezirke. Und dann, statt dass man da Restaurants hat oder Cloud Kitchens, in denen man dann quasi produziert, belädt man eine Van-Flotte oder eine Sprinter-Flotte aus dieser Großproduktion. Und dann baut man diesen Van eben um, dass da eben der Fahrer, der dann zum Kunden fährt, hinten kurz reingehen kann und diese Komponenten zusammensetzen muss oder kann. Und das Essen muss natürlich komplett anders gedacht werden. Also du kannst nicht einfach irgendwie ein Curry mit Gemüse und so weiter warm halten, dann wird das alles matschig, sondern das Curry selber muss einfach nur aus Soße bestehen. Das muss zum Beispiel heiß werden. Ich mache das jetzt einfach am Beispiel Curry, weil das irgendwie das Gericht ist, mit dem wir starten wollen. Dann irgendwie Reis muss warm gehalten werden, das muss nicht super heiß sein. Und das Gemüse muss auch irgendwie warm gehalten werden oder zumindest lauwarm sein, sodass sozusagen bei der Zusammensetzung, der Konfektionierung dieses Essens in der letzten Sekunde vor Auslieferung, dass dann mit dem heißen Curry das ganze Gericht eigentlich sozusagen wirklich zum richtigen Gericht wird. Genau, da sind wir jetzt ein bisschen weiter. Damals war das eine Idee und das haben wir so ein bisschen gebrainstormt. Wir hatten dann mal so eine Stelle ausgeschrieben, die hieß datenaffiner Naturwissenschaftler für abteilungsübergreifende Stelle. Das war eigentlich ganz lustig, weil Food ist für viele Leute, die irgendwie ein bisschen tech-affin sind, jetzt nicht so wahnsinnig interessant, wenn sie gerade von der Uni kommen. Das können sie sich irgendwie nicht richtig vorstellen und sowas. Und deswegen dachten wir, okay, warum schreiben wir dann eigentlich die Stellenbezeichnung aus, die eh keiner kennt? Wir schreiben jetzt einfach mal ein Profil aus. Und das hat echt gut funktioniert. Da haben sich super viele Leute drauf beworben, obwohl sie gar nicht wussten, auf was sie sich bewerben. Die haben gedacht, ich bin ein datenaffiner Naturwissenschaftler und abteilungsübergreifend arbeiten finde ich toll. Und da hatten wir echt richtig, richtig gute Leute. Und bei dem einen hat es dann irgendwie gepasst. Der hat tatsächlich irgendwie, witzigerweise war das dann lustig. Wir haben uns dann ein bisschen unterhalten, haben uns dann direkt am gleichen Tag nochmal nachts unterhalten. Und ich glaube, für den war so ein bisschen, der war ein bisschen verwirrt, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Ich wollte mich eigentlich für so eine Datenstelle bewerben. Das ist ein Elektrotechniker, kommt direkt von der Uni. Und dann haben wir über den Deal gesprochen und den hat er dann quasi auch über den Doppelgänger-Podcast mal verifizieren lassen. Da haben dann tatsächlich die beiden Philips darüber diskutiert, ob das ein guter Deal sein könnte oder nicht. Und da haben wir dann quasi angefangen und werden jetzt ein halbes Jahr eine Testphase machen. Wenn es gut funktioniert, werden wir es als Tochtergesellschaft von der Coro aus gründen. Wie weit wir sind? Wir haben eine Köchin eingestellt, Teilzeit, die experimentiert an diesem Komponentenprinzip dieser Rezepte. Schaut, dass man da irgendwie mit möglichst wenigen Komponenten viele unterschiedliche Essensrichtungen best in class herstellen kann. Curry ist eben das Essen, mit dem wir starten wollen. Haben jetzt auch schon den ersten Sprinter geleast und sind gerade dabei, den umzubauen. Ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, das ganze Ding durch die Gesundheitsamtszulassung zu bekommen, dass das alles irgendwie koscher ist, dass die Prozesse innen dann richtig gedacht werden und dann müssen wir selber mal irgendwie mit 2, 3 Vans rumfahren durch die Stadt und gucken, wie es ist, das alles irgendwie zusammenzupacken, wo der Bottleneck ist und so weiter und so fort.
Da kann man jetzt nicht ausgemusterte Foodtrucks nehmen?
Kann man schon, aber wirklich sinnvoll ist das gar nicht, weil die sind eigentlich super sperrig. A, B, sind die super teuer. Ich meine, Foodtrucks werden aktuell wie verrückt gesucht und die sind eigentlich sofort weg, wenn sie auf den Zweitmarkt kommen. Und ich habe halt viele Sachen drin, die ich gar nicht brauche, wie zum Beispiel die Klappe von der Seite. Ich will ja nicht sozusagen daraus verkaufen, sondern ich will ja eigentlich nur schnell reingehen, effizienten Prozess drin haben, wie ich auch wieder was rauskriege und dann wieder einsteigen und weiterfahren.
Ich weiß gar nicht, ob du dich einhörst an dem Podcast. Ich habe mal mit dem, ich glaube Markus Berg war das, von Stadtsalat in Hamburg einen Podcast gemacht und die hatten auch die Idee, dass sie dann aus den Foodtrucks, die dann mittags irgendwo stehen, die Fahrradkuriere noch bedienen, die dann Salate ausliefern. Ja. Das ist ja dann auch so eine, von der Kalkulation könnte das, ja, ist glaube ich ist relativ, na, das, Salate sind glaube ich noch deutlich teurer. Wenn ich auf Stadtsalat gehe, sind wir heute bei 15, 16 Euro und das Curry-Gericht, was du wahrscheinlich anbieten kannst, ist wahrscheinlich noch ein bisschen günstiger, oder?
Ja, ja. Also wir wollen mal starten mit, ich glaube, 7 oder 8 Euro. Und je nachdem, ob man das mit Tofu, Rindfleisch, Hähnchen oder einfach nur ohne irgendwas bestellt. Aber ja, deutlich günstiger. Ja,
7, 8 Euro. Aber auch erstmal nichts für Kiel. Ja. Frage ich hier mal mein Jurymitglied Udo, was hältst du davon?
Ja, ich bin ja ein bisschen biased. Ne? Ich bin ja hier wahrscheinlich in der Pilotregion. Meine Oma hätte gesagt, haben Sie auch Kartoffeln? ich glaube, Spaß beiseite, ich glaube, die Defizite, die Piranha beschrieben hat, die treffen weitestgehend zu. Ja? Also, dass diese Lieferandos dieser Welt, sage ich mal, dass, die haben sicher ihren Zweck. Aber die haben halt oft halt auch viele Defizite, ja. Also es dauert lange, es ist relativ teuer, man hat ein schlechtes Gewissen. Es gibt eigentlich nur Burger, Inder und Pizza. So hochwertige Sachen gibt's nicht. Die Verpackungen sind nicht so toll. Also da ist schon irgendwie eine Marktlücke, sage ich mal. Die Frage wird wahrscheinlich so sein, wie man das obstmäßig gut hinbekommt. Weil die Leute essen natürlich, weiß ich nicht, zwischen 11 bis 14 Uhr und dann vielleicht nochmal so zwischen 17 bis 20 Uhr, wie man sozusagen diese Wellen, diese Peaks so abfedert, dass man die eben optimal nutzen kann und immer noch hinreichend Geschäft macht. Aber ich sag mal, why not? Die Setup-Kosten sind wahrscheinlich überschaubar. Muss man probieren.
Okay. Gut, also Daumen hoch hier von der von Jurymitglied Udo. Ich bin gespannt, wenn ich mal wieder in Berlin sein sollte. Wer weiß, wann das der Fall ist mit sozusagen nach Corona, dann probiere ich das auf jeden Fall aus. Dann der letzte Frageblock, der glaube ich ganz wichtig ist, weil er so ein bisschen über den Tellerrand nochmal blickt. Ich habe gerade beschrieben, Lieferando hat eigentlich ein Problem. Werden jetzt sich Geschäftsmodelle wie Gorillas oder solche Schnelllieferdienste wie du sie möglicherweise aufbaust, Piran oder Volt, durchsetzen, dann wird es für Lieferando so ein bisschen eng, aber es wird möglicherweise auch eng für den klassischen Kentucky Fried Chicken. Dazu einmal die Frage, ist das wirklich so? Also, wenn das alles so ein bisschen skaliert, hat dann irgendwie der klassische McDonalds-Vialbetreiber ein Problem? Und B, kann man das schon irgendwo sehen, wenn das so sein sollte? Also in Märkten, wo dieses Geschäftsmodell schon ein bisschen weiter ausgerollt ist. Ich habe das mir notiert hier in meiner To-Do-Liste oder Themenliste. Fried Chicken is dead. Das hast du im Eingangsstatement gesagt, Udo.
Das ist gut. So. Ne? Ja. Ist mir auch zugerufen worden, aber ich habe es mir gleich gemerkt. Ja, Piran, willst du was sagen?
Ja, ich weiß gar nicht sozusagen, da seid ihr, glaube ich, beide stärker drin, sozusagen den Gedanken da weiterzuspielen, was jetzt Gorillas und Co. mit so stationären Geschäften macht. Also schwierig. Also ich hätte jetzt gesagt, nicht unbedingt, nur ich glaube, das ist zwangsläufig, also ich denke da natürlich an das Geschäftsmodell, was wir jetzt aufbauen, zwangsläufig sozusagen strukturell eine Veränderung mit sich ruft. Also vielleicht muss es dann in Zukunft auch nicht mehr effizienter sein, dass man eine Filiale hat, irgendwo am Kudamm mit großer Fläche, wo man dann auch drin produziert, sondern dann produziert man vielleicht woanders, vielleicht in der B-Lage oder irgendwo im Hinterhaus. Und da macht man dann das ganze Liefergeschäft, wenn das sozusagen einen hohen prozentualen Anteil erreicht. Und vielleicht sozusagen beliefert man aus dieser Produktion dann auch seine kleine Filiale irgendwo in der guten Lage, wo die Leute mal vorbeilaufen. Also irgendwann sozusagen werden die Leute ja trotzdem in den Innenstädten vielleicht mal vorbeilaufen. Und wenn sie Hunger haben, wollen sie dann auch irgendwie Fried Chicken oder sowas essen. Das kann ich mir schon vorstellen, dass es weiter so passiert. Aber sozusagen die Idee oder sozusagen der Gedanke, wo produziere ich möglichst effizient und auch sozusagen wie viel Prozent meines Umsatzes macht dann auch ein Lieferdienst aus, Das ist dann sozusagen eine andere Frage. Aber es drängt, glaube ich, schon diese großen Hersteller und Marken eher in die Richtung Supply Chain und Produktion und weniger Kundenkontakt, weil dann natürlich ich, sobald ich ausliefere an Gorillas die Kundendaten hat und alles Mögliche und ich bin dann sozusagen nur Hersteller, einer von vielen, die bedient werden durch einen Lieferdienst. Und ja, das ist natürlich, also sozusagen, wenn man mal irgendwie jetzt in Unternehmensbewertung und sowas denkt, ist das natürlich nicht so toll, wenn ich da den Kundenkontakt verliere. Aber die Frage ist halt sozusagen, war der Kundenkontakt davor so besser? Also habe ich sozusagen durch das in die Filiale gehen dann wirklich so relevante Daten noch rausgezogen als Kentucky Fried Chicken und da auf der Basis irgendwie optimiert? Das weiß ich nicht. Da kann ich nicht sagen, was da groß gemacht wurde.
Ja, vielleicht meine Gedanken dazu, Alex. Also der eine Punkt ist, wenn ich mir jetzt hier Börsen-TV angucke in den USA, da war am Anfang immer großes Rumgejammer bei den Fastfood-Ketten. Und jetzt so nach 6 bis 9 Monaten, die Ketten, die sich da radikal drauf neu eingestellt haben, also Domino's Pizza, dann diese mexikanische Kette, die diese Koli-Probleme hatte,
Chipotle,
danke. Also die haben jetzt riesen Anteil an sozusagen digitalen Lieferungen, ja, und sind da jetzt eigentlich total happy, sind fast zufriedener als vorher, dass sie sozusagen durch diesen externen Schock ihr Geschäftsmodell angepasst haben. Und wenn ich das jetzt mal übertrage auf Deutschland, also in der Volt-App, da finde ich Dunkin' Donuts, da finde ich Subway, da finde ich McDonald's und wahrscheinlich noch ein paar andere Anbieter. Da ist jetzt wahrscheinlich die Frage, werden die dann genauso wie ihre Mütter in den USA quasi selber Lieferdienste aufbauen oder sozusagen selber betreiben? Oder geben die sozusagen diese Kundenbeziehungen in die Hände von, weiß ich nicht, den Gorillas, den Volts und wer auch immer da noch rumfährt? Und dann ist natürlich die Frage, wer dann am Ende wirklich den Kunden kontrolliert. Weil mein Eindruck ist, dass zumindest dieses klassische Modell, ich habe Hunger, Stichwort Fastfood, und ich gehe jetzt mal irgendwie durch die ganze Stadt in irgendein Fastfood-Lokal, dass das wahrscheinlich unter Druck kommt.
Also gut, wäre ja nicht schlimm, wenn Fried Chicken dead ist. Wenn sich das tauscht gegen bessere, nachhaltige Ernährung und bessere Bezahlung der kompletten Lieferkette. Da fällt mir ein, in diesem Treppenmodell, was wir am Anfang besprochen haben,
ja,
von Gorillas, da steht ja drin, dass der Kurier 4,90 Euro kostet. Ich glaube, mittlerweile ist ja der Mindestlohn 10,50, kann das sein, pro Stunde. Ja. Und so ein Kurier, hast du ja gerade beschrieben, der ist bei dir irgendwie in 6-7 Minuten, der muss sicherlich noch mal irgendwie sein Fahrrad beladen vor Ort, aber schafft er denn mehr als 3 Kunden pro Stunde? Der muss ja auch mal warten noch vom Laden, oder?
Also aus Research weiß ich, dass diese klassischen Lieferandos dieser Welt, dass die durchschnittlich so 3 schaffen. Also über die ganze Schicht, über alle Standorte. Ich glaube, die werden so Richtung 3,5 bis 4 irgendwann mal gehen. Speziell, wenn sie sozusagen das Service-Level sehr hoch halten und einen kleinen Radius haben. 4 mehr wird dann wahrscheinlich schwierig. Aber du darfst ja auch nicht vergessen, die kassieren ja 2 Euro oder 1,90 Liefergebühr. Das heißt, von den 4 Euro Zustellkosten, also sagen wir mal, 3 mal 4 ist 12, ja, 12 Euro Mindestlohn plus Nebenkosten plus Urlaub und so weiter, dann kostet sozusagen die Zustellung 4 Euro. Da kriegen sie ja schon 2 Euro vom Kunden bezahlt. Also eigentlich kostet die Zustellung dann nur noch 2 Euro und das scheint ja das Geschäftsmodell bislang herzugeben.
Okay, gut, also 3 bis 4 Lieferungen, nicht wie bei Picknick 7 bis 10, und wenn Gorillas versucht, mal 2 Bestellungen in einen Warenkorb zu packen, kommt das natürlich, geht natürlich dieses ganze Service-Niveau runter, dann doch wieder 10 Minuten, dauert doch wieder länger. Da muss man in einen sauren Apfel muss man da beißen. So, das waren schon meine Themen. Da haben wir, glaube ich, schon eine ganze Menge besprochen. Also, wie sieht es bei Gorillas aus? Wie wichtig ist der Nachbarschaftsstreit von den Gorilla-Anwohnern? Es gibt noch eine ganze Menge neue Businesses, die das ganze Modell auch kopieren, insbesondere in Ländern, die sozusagen, wo es viele günstige Arbeitskräfte gibt. Und bei Piran kann man demnächst Curry sozusagen für 7 bis 8 Euro kaufen, warm, direkt zur Mittagszeit. Sehr cool. Ich danke euch für das Update. Und ich hoffe, dass wir uns in den nächsten paar Wochen mal wieder sehen. Es passiert ja so viel. Und vielleicht können wir auch mal über einen Lieferdienst in Kiel reden, falls es da was Neues gibt. Dankeschön.
Ja. Vielen Dank, Alex.
Das war schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bitte vergesst nicht, den Podcast zu bewerten bei iTunes, bei Spotify, bei Soundcloud, wo immer ihr den hört. Empfehlt das auch euren Freunden, damit nicht alle nur noch Aktienpodcasts hören, sondern tatsächlich auch mal so ein bisschen was lernen, wie Handel funktioniert. Ich bin gerade dabei, die Podcastplanung 2021 zu machen. Wer soll noch dabei sein? Wer soll nicht dabei sein? Ich habe schon gesagt, die Rossmanns haben leider kein Interesse am Kassenzone-Podcast, den habe ich schon eingeladen, aber die sehen da nicht so ein richtig sinnvolles Format für sich drin. Aber es kommen noch ein paar andere Superstars des deutschen Handels. Ich gebe auch ein bisschen Gas im internationalen Podcast, dem Schwesterpodcast von Kassenzone. Das ist Commerce Talks. Aber wenn ihr Vorschläge habt, wer muss unbedingt kommen? Wer fehlt euch noch? Welche Perspektive möchtet ihr gerne mal besser verstehen oder lernen? Dann schreibt mir bitte an alex@kassenzone.de. Jetzt ist eure Chance. Jetzt mache ich die Liste voll für 2021. Danach geht nichts mehr. Nee, ist natürlich Quatsch. Ich nehme natürlich jeden Vorschlag auch später auf, aber so ein bisschen Pressure muss ja aufgebaut werden. Wisst ihr schon, Call to Action und so. Schönes Wochenende.